Wir befinden uns predigtmäßig gesehen bei der Bergpredigt, den sogenannten Seligpreisungen. Heute haben wir die fünfte Seligpreisung hier vorne angeschrieben. Thea dekoriert das immer so richtig schön hierhin. Ihr könnt mitlesen, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich habe euch hier mal einen wunderschönen grünen Bumerang mitgebracht und ich freue mich schon drauf. Ich werde den mal so hier in den Saal hineinwerfen. Geht in Deckung, dass nichts passiert und los geht's. Wow, das hat geklappt. Ja, ein Bumerang-Effekt. Der hat es so an sich, wenn man ihn gut wegwerft, so wie ich eben, kommt er wieder zurück. Oder man könnte auch sagen, was man von sich werft, was man von sich gibt, kommt wieder zurück. In der Bibel gibt es sogenannte Bumerang-Sprüche, Bumerang-Verse, die genau das zum Ausdruck bringen, was du von dir gibst, kommt irgendwann aber bestimmt wieder zu dir zurück. Hier ist so ein Bumerang-Vers. Wenn du Barmherzigkeit übst, barmherzig bist, kommt Barmherzigkeit zurück in dein Leben. Von Menschen oder auch von Gott. Heute, morgen oder irgendwann, vielleicht sogar auch erst in der Ewigkeit. Ich habe einen Vers gefunden in den Sprüchen Salomos, auch ein Bumerang-Effekt-Vers. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Oder eine andere Stelle im Neuen Testament, da heißt es, mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr auch gemessen werden. Bumerang-Effekt. Oder auch in der Bergpredigt nach dem Vater Unser, wo es dann heißt, wenn wir vergeben, wird uns auch vergeben werden. Wenn wir dem anderen nicht vergeben, können wir nicht damit rechnen, dass wir Vergebung erfahren. Und das ist doch schon mal eine große Ermutigung und eine wunderbare Herausforderung hier auch für unseren Bibelvers, für die fünfte Seligpreisung. Wenn du barmherzig bist und Barmherzigkeit übst an anderen Menschen, ihnen barmherzig begegnest, wird dir Ähnliches widerfahren. Wenn nicht, dann kann man nur sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Prinzipiell ist das so. Barmherzigkeit, darum soll es heute in der Predigt schwerpunktmäßig gehen. Barmherzigkeit ist ein wunderbares Wort der deutschen Sprache. Kaum eine andere Sprache hat ein so tiefes, reichhaltiges und auch schon allein emotional klingendes Wort wie dieses Wort Barmherzigkeit. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis in der deutschen Sprache dieses Wort entstanden ist. Da ist ja irgendwo Herz mit drin, da ist auch Arm mit drin. Ursprünglich sagte man armherzig und hat gemerkt, nein, das meint ja was anderes als das, was die Bibel mit ja Erbarmen und so ausdrücken will. Dann war es zwischendrin mal armherzig, bis man das er weggenommen hat und da ein weiches b und dann gesagt hat, wir nennen es barmherzig, Barmherzigkeit. Und man spürt diesem Wort schon ab, da ist Liebe drin, da ist Milde drin, da ist Mitleid drin, da sind helfende Hände sozusagen mit drin, ein Herz, das Anteil nimmt am Ergehen des anderen. Und wenn ich dieses Wort lese und hier auch diese Seligpreisung höre, entsteht in mir eine Sehnsucht. Ja, ich möchte auch barmherzig sein. Nicht nur punktuell in dem, was ich hier und da vielleicht Gutes tue an bedürftigen Menschen, sondern von meiner Gesinnung, von meinem Wesen her möchte ich ein barmherziger Mensch sein. Weil ich merke, das entspricht dem Wesen Gottes. Und weil ich einfach auch merke, das hat eine Anziehungskraft, wenn jemand in der Barmherzigkeit wächst. Man kann das ja so ein bisschen mal gegenüberstellen. Auf der einen Seite Barmherzigkeit oder warmherzig, kennen wir auch, oder herzlich. Und dann auf der anderen Seite gegenüber unbarmherzig, kaltherzig, hartherzig oder herzlos. Wenn man das so gegenüberstellt, dann merkt man, da ist ein maximaler Abstand. Aber hier werden unterschiedliche Menschen charakterisiert und in eine Richtung wächst man, in Richtung Barmherzigkeit, warmherzig, herzlich oder in Richtung hartherzig, unbarmherzig, kaltherzig, herzlos. In welche Richtung möchtest du dich prägen lassen? In welche Richtung möchtest du wachsen? Oder wer bin ich? Bin ich ein barmherziger Mensch? Geht es bei Barmherzigkeit schwerpunktmäßig um das Herz eines Menschen? Also die innere Gesinnung und Beschaffenheit, sein Wesen? Oder geht es schwerpunktmäßig um das barmherzige Tun, um ein Handeln? Manche sagen, Hauptsache im Herzen habe ich Erbarmen und Mitgefühl. Das Tun ist nicht so wichtig. Andere sagen, Hauptsache ich handle barmherzig, dass da auch was bei rausspringt. Denn nur von einem erbarmenden Herzen kann sich keiner was kaufen. Aber es gehört beides zusammen. Vielleicht kann ich Barmherzigkeit folgendermaßen definieren. Nämlich Barmherzigkeit meint die erbarmende, mitfühlende Gesinnung des Herzens, aus der Taten der Liebe fließen. Ja, es sind Taten der Liebe, aber sie kommen aus einem barmherzigen Herzen. Und das macht diese Taten schön und segensreich. Beides gehört zusammen, dieses Herz und daraus fließende Taten der Liebe, die letztendlich Gott uns schenken will. Barmherzigkeit, die Bibel hat hier viel zu erzählen und zu schildern. Geschichten und vieles mehr. Eine kräftige Aussage ist, Gott ist barmherzig und er erbarmt sich. Also er, der heilige, lebendige, ewige, einzige Gott, er ist barmherzig und er erbarmt sich über die Menschen. Und da könnte man jetzt so viele Bibelverse vorlesen und ich möchte einfach 4 Bibelstellen oder 5 Bibelstellen tatsächlich lesen. Einmal 2. Mosebuch, Kapitel 34. Hier sagt der Mose, er ist über 80 Jahre, er hat viel mit Gott erlebt. Er sagt, hier heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Mose, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Mose schaut auf Gott, mit dem er so lange schon lebt, und bringt zum Ausdruck, wer Gott ist und sagt, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Wie ist dein Gottesverständnis? Wie erlebst du Gott? Oder dieser bekannte Psalm 103, wo es am Anfang heißt, lobe den Herrn, meine Seele. Hier heißt es in Vers 8, David betet es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist geradezu Gottes Markenzeichen, dass er barmherzig ist und gnädig ist. In seinem Tun, aber auch in seinen Empfindungen, in dem, was ihm im Herzen bewegt. Und 2 Stellen aus dem Neuen Testament. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3, schreibt der Apostel Paulus über Gott, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Er nennt hier Gott den Vater aller Barmherzigkeit. Das heißt, da wo Barmherzigkeit ist in dieser Welt, da wo Erbarmen ist und tiefe Anteilnahme, das kommt von Gott. Er ist der Vater dessen. Das kommt nicht von irgendwoher. Es wächst auch nicht auf unserem Mist. Das bringen uns auch letztendlich auch nicht die Eltern oder die Lehrer bei. Es ist Gottes Wesensart und die möchte er uns schenken. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Und in Epheser 2, Vers 4 wird gesagt, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit Gottes erschöpft sich nicht. Dazu reicht unser Leben und das ganze Leben der Menschheit nicht aus. Das ist eine kräftige Aussage der Bibel. Wenn es um Gott geht, wer ist Gott? Gott ist barmherzig und er erbarmt sich über die Menschen. Und als damals Paulus das in der griechischen Welt verkündigte, wer Gott ist, da setzte er einen Gegenpol zum griechischen Verständnis der Götter. Denn das griechisch-philosophische Ideal war, dass Gott, ob jetzt Zeus oder andere Götter, dass Gott weit getrennt ist von dem Ergehen der Menschen. Dass weder Leid noch Freude der Menschen das Herz Gottes bewegen oder erreichen kann. Das ist eine Idealvorstellung gewesen. Und die Verkörperung Gottes und das Wachstum im Verständnis Gottes ist ein in diese Richtung gehendes Verständnis. Man nannte das Apatheia, daher kommt unser Wort Apathie, anteilnahmslos. Man wollte damit unbedingt ausdrücken, Gott ist so souverän, noch souveräner als manche Theologen es behaupten. Er ist so souverän, dass das Ergehen der Menschen ihn überhaupt nicht bewegen und beeinflussen kann. Sonst wäre er nicht mehr Gott. Und sonst wäre er das, was er tut, zum Teil auch Tun des Menschen. Wie anders der Gott der Bibel, von dem immer wieder gesagt wird, er ist barmherzig und er erbarmt sich. Eine zweite Aussage der Bibel geht dann in Richtung, ja, nicht nur Gott ist barmherzig, sondern auch wir Menschen. Und vor allem die, die zu ihm gehören und sich nach seinem Namen nennen, Christen, sollen barmherzig sein und sich über andere erbarmen. Im Lukas-Evangelium Kapitel 6, Vers 36 sagt Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also eine große Aufforderung. Der Vater im Himmel ist barmherzig und ihr sollt auch barmherzig sein, daran erkennt man euch. Oder hier eben, selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Wir haben eine Stelle im Hiob-Buch, auch die möchte ich uns lesen, wenn es darum geht, auch wir sollen barmherzig sein. Da heißt es in Hiob Kapitel 6, Vers 14, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Ehrfurcht vor dem Allmächtigen auf. Also mal negativ ausgedrückt, wer nicht barmherzig ist, hat es aufgegeben, ein Leben vor den Augen Gottes zu leben und nur noch sich selbst als Ankerpunkt vor Augen. Und vielleicht ist euch diese Stelle aus dem Jakobus ja bekannt. Sie ist relativ grob formuliert, aber wir merken, wie wichtig es bei diesem Thema Barmherzigkeit ist. Wenn es in Jakobus 2, Vers 13 heißt, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. So wichtig ist das Gott, dass er uns einfach ganz deutlich, aber auch hier werbend und mit Verheißungen verpackt, sagen will, seid barmherzig untereinander, habt ein barmherziges Herz und Taten der Barmherzigkeit, so wie euer himmlischer Vater auch. Gott sagt in Hosea Kapitel 6, Vers 6, ich habe Gefallen an Barmherzigkeit, nicht am Opfer. möchte zwei Punkte jetzt mit uns doch nochmal unterstreichen. Das erste, barmherzig sein. Wem gilt diese Barmherzigkeit? Und dann nachher in einem zweiten Punkt, Hilfen zur Barmherzigkeit. Wem gilt oder wem gegenüber soll ich, darfst du barmherzig sein? Eine erste Antwort, Menschen, die in Not sind. Menschen, die ein großes Problem haben, die bedürftig sind. Wir haben hier dieses klassische Gleichnis vom barmherzigen Samariter. So eindrücklich, dass ja selbst irgendwo auch gewisse Organisationen sich danach nennen. Die barmherzigen Samariter oder die Samariter. Und dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter macht das ja einfach deutlich. Da liegt dieser überfallene Mensch im Graben oder am Waldes- und Straßenrand. Er blutet, er ist völlig am Ende, er ist ausgeraubt. Und der Priester geht ganz fromm vorbei und hilft nicht. Und der Levit, wir würden sagen Diakon, geht ganz fromm vorbei und er hilft auch nicht. Und dann kommt dieser religiös verschriene Samaritaner und er sieht diesen Mann dort und es jammerte ihn, es erbarmte ihm im Herzen. Und er stieg von seinem Esel und er begab sich dahin und er kniete nieder und er verband die Wunden und hiefte ihn auf den Esel, brachte ihn in die Herberge und versorgte ihn auch finanziell. Barmherzigkeit, wem gilt Barmherzigkeit? Denen, die bedürftig sind, die Not haben in oder mit ihrem Leben. Erst letzte Woche sprach ich mit einem recht jungen Mann noch. Und er sagte mir, ich hatte damals auf einmal 15.000 Euro bekommen, überwiesen bekommen von irgendwoher, hatte ich gar nicht mit gerechnet, ich weiß nicht, war es ein Erbe oder so und wusste jetzt auch nicht, soll ich es aufs Konto tun? Kurz danach lief ihm jemand über den Weg, den er auch gut kannte und der klagte ihm, dass er im Moment in einer finanziellen Not ist, vorübergehend. Und der Mann, mit dem ich sprach, sagte, ich wusste sofort, was ich tun sollte. Ich wusste auch sofort, warum ich diese 15.000 Euro bekam. Jetzt war es mir klar. Und er lieh ihm, so viel ich weiß, zinslos, er lieh ihm diese 15.000 Euro, damit er erstmal wieder auf den Weg kommt. Inzwischen hat er das Geld schon zurückbekommen. Und sogar andere Segnungen, wie er mir berichtete. Not, die Not des anderen kostet etwas. Meine Not hat Gott seinen ganzen Sohn gekostet. Und es ist Barmherzigkeit. Wir lesen in Matthäus 25, wo von diesem Völkergericht die Rede ist, dass Jesus die Menschen oder den Glauben der Menschen an den Werken der Barmherzigkeit misst. Nicht, dass dadurch jemand in den Himmel kommt, aber ob ein Glaube echt ist oder nicht, misst sich an den Werken der Barmherzigkeit. Und da sind uns ja einige Beispiele gegeben, wie wir Menschen in Not helfen können. Da heißt es, die Hungrigen speisen. Gibt es die in deinem Umfeld? Da heißt es, die Durstigen tränken. Vielleicht klingelt mal jemand an der Tür. Fremde beherbergen. Nackte, die also nicht so Kleidung haben wie wir, kleiden. Manche haben ihre Kleiderschränke voll hängen mit Anzüge und mit Kleider und mit Jacken, die sie nie mehr brauchen. Und es gibt so viele Menschen, die haben nicht mal eine Jacke oder nicht mal eine anständige Hose. Ein fünftes Werk, Kranke pflegen, wie aktuell. Manchmal sogar unter dem Risiko selber sich zu erkranken. Gefangene besuchen. Und aus dem Judentum noch ein siebtes Werk der Barmherzigkeit, Tote bestatten. Da hängt ja dann auch damit zusammen, Trauernde zu trösten. Die sieben Werke der Barmherzigkeit im Judentum, in der Bibel. Und Jesus misst daran, ob der Glaube echt ist. Und er sagt, das, was ihr denen getan habt, habt ihr mir getan. Was ihr denen nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Wenn es um die Not des anderen geht, geht es euch vielleicht ähnlich wie mir auch. Da sind so schnell Ausreden. Ich kann jetzt gerade nicht, habe keine Zeit. Oder eine große Ausrede ist, das hat er doch selber schuld. Kann sein, vielleicht hat er es wirklich selber schuld. Aber darum geht es ja gar nicht. Darum ging es Jesus nie. Jesus hat sich ja gerade deshalb erbarmt, weil derjenige selber Schuld hat. Wenn derjenige nicht selber Schuld hat, muss man sich nicht erbarmen. Und wie schnell ist das irgendwo im Kopf? Jemandem geht es finanziell schlecht, jemandem geht es vielleicht gesundheitlich schlecht, jemandem geht es familiär schlecht, jemand kommt in der Schule gar nicht zurecht. Und man guckt noch ein bisschen und sagt, hat er eigentlich selber Schuld? Hätte er besser aufgepasst? Hätte er vielleicht besser gewirtschaftet? Wäre ihm dies und jenes? Ich habe dir damals schon gesagt, du sollst das auch ausbaden. Nein, da wo der andere selber Schuld hat, fängt Barmherzigkeit an. Die natürlich nicht an der Wahrheit vorbeigeht. Man darf über die Dinge auch reden und auch sinnvoll helfen. Aber gerade der Schuld hat an seiner Not, sollte mein Erbarmen verdienen. Oder eine andere Ausrede, ich muss mich erst um meine eigenen Sachen kümmern. Hab genug mit mir zu tun. Und außerdem, mir hilft ja auch nie einer. Wer in diesen Ausreden stecken bleibt, der kommt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nicht dazu, barmherzig zu werden und Barmherzigkeit zu üben. Da trifft dieser Vers dann nicht zu, weil jemand eben nicht Barmherzigkeit übt. Barmherzigkeit, dieser eine Punkt, wem gilt meine Barmherzigkeit? Nicht nur derjenige, der in Not steckt, auch derjenige, der vielleicht schuldig geworden ist, sich versündigt hat, ein ganz dummes Ding gedreht hat, auch dem gilt meine Barmherzigkeit. Wir kennen diese Geschichte von dem sogenannten Schalksknecht, diesem bösen Knecht. Jesus erzählt das als eine Antwort auf die Frage des Petrus, wie oft müssen wir denn vergeben? Und Jesus sagt 7x77, ohne Ende. Und er erzählt diese Geschichte, da ist ein Knecht, der ist bis über beide Ohren verschuldet, finanziell. Er kann es nie zurückbezahlen, es sind mehrere Millionen. Und der König und der Herr fordert jetzt Rechenschaft und sagt, du kommst ins Gefängnis, bis du mir alles bezahlt hast. Und er bittet und er fleht. Und der König lässt sich erbarmen und erweichen. Er hat ein warmes Herz. Er hat ein mitleidendes Herz. Er ist nicht kaltherzig. Und er lässt ihm die ganze Schuld. Und dann dieses Unfassbare. Als wollte Jesus das Unfassbare erzählen, damit alle aufschreien und sagen, so nicht. Der geht aus dem Haus des Königs, er sieht auf dem Hof einen Mitknecht. Der schuldet ihm ein paar Euro, 10, 20 Euro. Und sagt, du gib mir das Geld zurück. Der sagt, oh bitte, hab noch Erbarmen, ich kann noch nicht, ich gebe es dir später. Und der, dem alles geschenkt wurde, der ist so hartherzig und werft ihn ins Gefängnis und sagt, bis du mir alles bezahlt hast, bleibst du drin. Und der König hörte das und war richtig böse. Und da wird uns gezeigt, nein, so geht das nicht. Sondern Barmherzigkeit bedeutet, die Schuld des anderen zu vergeben. Wenn sich jemand an mir versündigt hat, durch harte Worte, durch Versäumnisse, oder wenn jemand an anderen schuldig geworden ist, dass mein Herz frei ist und ich bereit bin zu vergeben. Ich weiß nicht, wer der Mensch in deiner Nähe ist, der dich herausfordert, zu dieser Barmherzigkeit, so viel an dir liegt, Frieden zu haben und ihm zu vergeben. Was er dann damit macht, das liegt nicht in deiner Verantwortung. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit üben. Wem gilt meine Barmherzigkeit? Ein drittes, mir selbst gegenüber. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe immer wieder mal mit Menschen zu tun, die würden anderen gerne vergeben und auch helfen und haben Mitleid und ein Gefühl für die Not des anderen. Aber sich selber gegenüber sind sie so hart. Und sie sagen dann manchmal, ich verzeihe mir das nie. Diese dumme Entscheidung damals und dass ich das nicht hinbekommen habe und dass ich bei meinen Kindern so ungerecht war oder was es auch immer gewesen sein mag, das verzeihe ich mir nie. Aber wir wissen doch ganz genau, da wo Gott uns verzeiht, da wo Gott dir vergeben hat und dir barmherzig ist, da darfst, da kannst, da musst du dir selber auch verzeihen. Mit dir selber Frieden finden, mit dir selbst versöhnt leben. Wie willst du sonst ein Zeugnis seiner Liebe sein? Und steckt nicht manches Mal auch Hochmut und Stolz dahinter? Dass mir das passiert ist, verzeihe ich mir nie. Wenn anderen sowas passiert, naja, das war ja zu erwarten. Aber mir sowas passiert, der ich ja sonst alles immer richtig mache, das verzeihe ich mir nie. Und da gilt es vielleicht auch mal den Stolz abzulegen. Und vielleicht sogar zu sagen, hey, es könnte noch viel Schlimmeres passieren, wenn ich in mein Herz schaue. Gott sei Dank ist Gott mir gnädig und ich darf mir auch gnädig sein. Ich muss nicht mehr daran festhalten, ich darf es zurücklassen und nach vorne schauen. Ich musste an Elia denken, der diesen Kampf auf dem Karmel da gewonnen hat, über die Baalspriester, über alles. Aber dann rennt er in die Wüste und ist völlig am Ende. Unterm Ginsterbusch schmeißt er sich. Und dann sagt er, hört mal zu Gott, es ist genug, Herr, nimm mein Leben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Da kommt doch eigentlich zum Ausdruck, er dachte, er wäre besser als seine Väter. Er dachte, er würde es besser machen. Vielleicht frömmer, aber auf jeden Fall besser. Und jetzt erkennt er, nein, ich bin nicht besser als meine Väter. Und das zu erkennen, hey, ich bin nicht besser wie die anderen Menschen. Und deswegen habe ich Vergebung genauso nötig. Und deswegen kann ich mir auch genauso, für mich selber genauso Vergebung in Anspruch nehmen und mir selbst barmherzig sein. Barmherzigkeit aber auch gegenüber, das ist dieses vierte, Tieren gegenüber. Vielleicht wundert ihr euch, was gehört das in die Predigt? Aber in den Augen Gottes sind Tiere sehr wichtig und sehr wertvoll. Er hat sie erschaffen. Er hat den Odem des Lebens eingehaucht. Lest mal nach. 1. Mose Kapitel 1. Und Gottes Herz schlägt auch für Tiere. Und diese Verheißung für die Ewigkeit bedeutet auch im Himmel Frieden unter den Tieren. Löwe und Lamm vertragen sich. Und alle Kreaturen sehnen sich danach und seufzen. Und da heißt es in Sprüche 12, Vers 10, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. Bei uns hat man manchmal gesagt in Norddeutschland, wenn der Bauer sich bekehrt, dann merken es die Kühe im Stall. Und so ist es wirklich. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber der Gottlose ist unbarmherzig. Und wie war das bei Ninive? Jona jammerte über die Staude, die vertrocknete. Und Gott sagt am Ende dieses Jona-Buches, Kapitel 4, Vers 11, zu Jona, und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu die vielen Tiere. Also Gott hatte im Blick auf Ninive nicht nur Erbarmen mit den 120.000 Menschen, er hatte auch Erbarmen mit den Tieren in dieser Stadt. Also dieser erste Punkt, meine Barmherzigkeit, wem gilt sie? Und nun der zweite Punkt zum Schluss, was kann mir helfen, Barmherzigkeit zu üben, barmherzig zu sein? Ich möchte da zwei Dinge nennen. Das eine, Gottes Barmherzigkeit erfahren. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn du jemand sein willst, der barmherzig ist, dann wird es dir nur gelingen, wenn du aus der Barmherzigkeit Gottes lebst und wenn du sein Erbarmen, seine Güte, seine Treue, seine Liebe, seine Freundlichkeit erfahren hast und seine Barmherzigkeit die Quelle deines Glaubens und deines Lebens ist. Im Psalm 40 zum Beispiel heißt es, er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Er stellte meinen Fuß auf einen Felsen und gab mir ein neues Lied in meinem Mund. Wenn du das erlebt hast, wie Gott dich aus deiner Sünde, aus den Verstrickungen herausholt, wie er dir ein sicheres Fundament schenkt in Christus und seiner Liebe und wie er dir ein frohes, neues Herz gibt, ein neues Lied in deinem Mund. Gottes Barmherzigkeit erfahren, das ist die wesentliche Hilfe, wenn es darum geht, selber ein barmherziges Herz zu haben, anderen mit Erbarmen zu begegnen. Paulus sagt nach seiner Bekehrung, nachdem er die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, ich bin der Größte unter allen Sündern. Das heißt, wer die Barmherzigkeit erfährt, erkennt sich selbst, wie sehr er diese Barmherzigkeit braucht und wird barmherzig anderen gegenüber. Er lebt dann auch nicht mehr unbedingt in diesem Echo-Gesetz, so horizontal, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es wieder heraus, sondern dem Echo-Gesetz der Liebe Gottes, so wie Gott mir begegnet und barmherzig ist, so möchte ich meinem Nächsten begegnen, lernen und ihm barmherzig sein. Ein zweites, wenn es darum geht, helfen auf dem Weg zur Barmherzigkeit, ist genau hinschauen. Das sehen wir doch bei Jesus. Er sah die Not und es jammerte ihn. Das sehen wir doch beim barmherzigen Samariter, es heißt auch dort. Er sah und es jammerte ihn und er begab sich zu diesem geschundenen Mann und half ihm. Also, wenn wir lernen, tiefer zu schauen, die Hintergründe des anderen zu erkennen, die Zusammenhänge, vielleicht die familiären Dinge oder was ist in der Kindheit passiert oder wo kommt der andere gerade her, tun wir uns leichter und verstehen mehr. Wie konnte Jesus beten bei der Kreuzigung? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er konnte es deswegen beten, dieses Gebet, Vater, vergib ihnen, weil er einfach auch merkte, denen ist gar nicht bewusst, was sie tun, als sie ihn, den Sohn Gottes, kreuzigten. Vielleicht kennt ihr auch diese Verfilmung der Bücher von Janet Oak, Liebe wird wachsen, es sind ja mehrere Teile. Und in einem dieser Filme, da werden zwei Waisenkinder adoptiert in zwei verschiedene Farmerfamilien, sozusagen im Wilden Westen damals. Und das Mädchen war bei einer Farmersfrau und sie verstanden sich sehr gut, aber irgendwann merkte diese Frau am nächsten Morgen, es fehlt etwas von dem Brot in der Kiste. Und dann beobachtete sie nachts das Mädchen und sah, wie sie von dem Brot etwas abschnitt und dann in die Nacht nach draußen verschwand. Die Farmersfrau war richtig sauer. Ich nehme sie auf, ich vertraue diesem Waisenkind und jetzt enttäuscht sie mich so sehr, soll ich sie weggeben? Können wir noch gut miteinander leben? Und dann sagte sie sich, ich will mal schauen, den Zusammenhang. Und sie beobachtete wieder, wie sie nachts etwas von dem Brot heimlich abschnitt und wie sie ins Dunkle verschwand. Und die Farmersfrau ging hinterher und sah dann, wie sie mit dem Brot zur Nachbarfarm ging. Und dort traf sie sich mit einem kleinen Jungen und dem gab sie das Brot. Und dann stellte sich heraus, dieser kleine Junge war ihr Bruder. Sie wurden in zwei verschiedene Familien verteilt und ihr Bruder wurde von dem anderen Farmer wie ein Sklave gehalten und bekam nicht genügend zu essen. Und deswegen stahl sie dieses Brot und schmuggelte es immer wieder rüber zu ihrem Bruder. Die Farmersfrau konnte nicht mehr böse sein. Sie war voller Erbarmen und voller Zuneigung zu diesem weisen Mädchen. Ja, am Ende sorgte sie sogar dafür, dass auch der Bruder, der Junge auf der anderen Farm, zu ihr ziehen konnte. Hilfen zur Barmherzigkeit, das bedeutet genauer hinschauen. Wenn wir die Zusammenhänge beachten, kann es uns eine Hilfe sein, den anderen zu verstehen und Barmherzigkeit zu üben. Genau das ist ja auch von Jesus ausgesagt. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, heißt es von ihm, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde. Man nennt das manchmal auch in die Haut des anderen schlüpfen, um ihn zu verstehen, die Zusammenhänge und so schneller einen Weg zum barmherzigen Handeln zu finden. Barmherzigkeit ist die große Herausforderung. Und Gott möchte sie uns schenken, indem er uns selbst barmherzig ist und uns annimmt, wie wir sind und unser Leben verändert zum Guten. Gott möchte sie uns auch schenken, indem wir genauer hinschauen und einfach die Hintergründe und Zusammenhänge des anderen entdecken. Selig sind die Barmherzigen, denn sie wollen Barmherzigkeit oder sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich sehne mich danach, ich strecke mich danach aus, ein barmherziger Mensch zu sein. Und das wünsche ich dir auch. Es ist zum Wohl unserer Welt und unserer Mitmenschen. Und es ist ein Segen für jeden Einzelnen selbst. Schließen möchte ich mit einer Geschichte aus diesem Buch von Axel Kühner, Hoffen wir das Beste, Seite 332. Da schreibt Axel Kühner, um 1570 saß ein Mann namens Jan Rubens in Antwerpen im Gefängnis und wartete auf den Henker. Er war wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Das gab es damals. Seine Frau, die er betrogen hatte, war nach Köln gezogen, vielleicht zu ihren Eltern. Jan Rubens schrieb ihr aus dem Gefängnis und bat sie um Verzeihung. Darauf schrieb ihm seine Frau: Mein lieber und geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid in so großem Kampf und Ängsten, daraus ich euch gerne mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine so kleine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte? Verglichen mit so viel großen Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater erflehe? Meine Seele ist so mit euch verbunden, dass ihr nicht leiden dürft. Ich leide alles mit euch. Ich werde mit ganzer Kraft Gott für euch bitten und mit mir unsere Kinder, die euch sehr grüßen lassen und so sehr verlangen, euch zu sehen. Das weiß Gott. Geschrieben zu Köln am 1. April nachts zwischen 12 und 1 Uhr. Nachsatz: Schreibt doch nicht mehr, ich unwürdiger Mann. Es ist euch doch vergeben, eure treue Ehefrau Maria Rubens. Die Fürsprache der tapferen Frau rührte auch die Richter in Antwerpen. Nach 2 Jahren Haft kam Jan Rubens frei. Das Ehepaar zog nach Siegen und blieb dort. Zu ihren bisherigen Kindern wurden ihnen noch ein Sohn geschenkt. Sie nannten ihn Peter Paul. Und er wurde der berühmte Maler. Wenn es Vergebung, Barmherzigkeit nicht gäbe, hätte es Peter Paul Rubens auch nicht gegeben. Amen.